England at its best. Der große Britpod.
Präsentiert von Romans TV. Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Welcome zu einer neuen Ausgabe unseres Britpods.
Heute mit einer zugegeben etwas unheimlichen Folge.
Denn wir entführen euch 15 Meter unter die Erde des Londoner Parlaments in die sogenannten Cabinet War Rooms.
Die geheimsten Bunkeranlagen von Winston Churchill in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Es wird spannend und ja, tatsächlich auch ein wenig unheimlich.
Klaus, es gibt ja alleine in London unheimlich viele Sehenswürdigkeiten, die man mal besucht haben sollte. Aber eine der wirklich unheimlichsten sind die geheimen Bunkeranlagen von Winston Churchill im Zweiten Weltkrieg.
Kaum einer kennt sie unter ihrem ursprünglichen Namen Cabinet War Rooms, denn bis in die 1980er Jahre waren sie einer der geheimsten unterirdischen Plätze in London.
Genau, von August 1939 bis Kriegsende 1945 verbrachte der damalige kriegsführende Premierminister Winston Churchill hier 15 Meter unter der Erde, quasi unter dem Parlamentsgebäude und dem Schatzministeriumsgebäude, seine meiste Zeit mit unzähligen Mitarbeitern, Ministern, hochrangigen Militärs und hin und wieder auch mit seiner Frau Clementine.
Und diese heute Churchills War Rooms genannten Bunkerräume kann man auf dem Weg durch den St. James Park immer noch gut getarnt mit einem ganz kleinen Eingang finden und besuchen. Vorausgesetzt natürlich, man leidet nicht unter Platzangst oder Angst vor düsteren Räumen mit muffiger Luft. Genauso, wie sie seit Verlassen dieses Bunkers 1945 waren.
Die Bauarbeiten zu diesen geheimen Bunkerräumen mitten im Herzen von London wurden für Churchill notwendig, als im März 1938 Österreich von den Nazis ans Deutsche Reich annektiert wurde. Zwar betrieb zu dieser Zeit die britische Regierung gegenüber Deutschland noch eine sogenannte Appeasement-Politik, also eine Beschwichtigungspolitik, die im September 1938 sogar im sogenannten Münchner Abkommen gipfelte. Aber schon damals erwartete England irgendwann massive mögliche Luftangriffe Deutschlands auf London, die ja dann auch beim großen Blitz der berühmten Luftschlacht um England in den Jahren 1940 und 1941 passiert sind.
Rund 43.000 Zivilisten fielen dem sogenannten Blitz zum Opfer. Über 1 Million Häuser wurden in London und Umgebung zerstört. Und trotzdem war Großbritannien nicht zu einer Verhandlung oder gar Kapitulation bereit. Im Gegenteil, Churchill animierte das englische Volk zum Durchhalten und Weiterkämpfen. Und er war auch derjenige, der den D-Day zusammen mit den alliierten Truppen initiierte und erfolgreich zum Abschluss brachte.
Seine legendären Reden hielt Churchill übrigens hauptsächlich in eben jenem Bunker, von dem wir heute in einer exklusiven Führung berichten wollen. Deshalb nehmen wir Sie jetzt mit in 15 Meter Tiefe, unter 3 Meter dicke Mauern und zu einem Geschichtsausflug in die Cabinet War Rooms. Gleich geht's los.
Als Winston Churchill im Mai 1940 Premierminister wurde, besuchte er diesen unterirdischen Kabinettsraum und erklärte: Dies ist der Raum, aus dem ich den Krieg lenken werde. Das Labyrinth von Räumen, das Sie heute erkunden werden, diente einst als Lagerkeller. Vor Kriegsbeginn 1939 waren die Räume eilig ausgestattet worden und ab Herbst 1940 wurden sie konstant benutzt und dringend benötigt. Am 7. September begannen die intensiven Bombenangriffe der deutschen Luftwaffe, die in Großbritannien als der Blitz bezeichnet werden. Und der Regierungssitz Whitehall war ein offensichtliches Ziel. In dem Raum, in den Sie jetzt blicken, traf Churchill mit seinem Kriegskabinett zusammen, den wichtigsten Ministern, die die Kriegsanstrengungen leiteten. Churchill selbst saß in seinem Holzstuhl in der Mitte, die Zigarre immer zur Hand. Heute schauen wir durch eine Glasscheibe, aber zu jener Zeit gab es natürlich keine Fenster. Der Raum war abgeschlossen. Innen war die Luft verraucht und stickig. In dieser ungewöhnlichen Umgebung fällten die Männer, und es waren ausschließlich Männer, die um diesen Tisch saßen, lebenswichtige Entscheidungen. Churchill sah den Krieg als Kampf der ganzen Nation. Sein Kriegskabinett war eine Koalition aus Mitgliedern der drei großen politischen Parteien und unabhängigen Vertretern. Er drückte es so aus: In der Vergangenheit gab es zwischen uns Differenzen und Streit, doch ein Band eint uns alle. Im März 1945 wurde dieser Raum zum letzten Mal benutzt. Aber sehen Sie, dass die Uhren alle 5:02 zeigen? Dies ist in Erwartung einer Sitzung, die hier um 17 Uhr am 15. Oktober 1940 stattfand, zum Höhepunkt der deutschen Luftangriffe. Erst am Vortag war die Residenz des Premierministers, Downing Street Nummer 10, bei der Bombardierung schwer beschädigt worden. Daher fand die Sitzung hier in den Cabinet War Rooms statt. Churchill hasste es, unter die Erde gezwungen zu werden. Ihm erschien dies als Bestätigung der feindlichen Stärke. Doch er wusste, wie entscheidend es war, eine Kommandozentrale zu besitzen, in der wichtige Mitarbeiter geheim und in relativer Sicherheit arbeiten konnten. Die Stufen unter dem Glas führen hinunter zum Schlafquartier für alle bis auf die ranghöchsten Mitarbeiter. Dieser niedrige, beengte Raum bekam den Spitznamen »Das Dock«. Bei laufenden Luftangriffen, und zum Teil waren diese während des Blitz so häufig, dass sie nahezu konstant erschienen, ging man nicht nach draußen. Man musste in diesem feuchten, beengten, miefigen und verrauchten Keller schlafen. Hier ein Bericht aus erster Hand, geschrieben von Elizabeth Nell, einer von Churchills Sekretärinnen. Wenn man nach einer Spätschicht nachts im Schutzraum schlafen musste, zog man sich ins Badezimmer auf der darüberliegenden Etage zurück, um die Nachtkleidung anzuziehen, dem Koffer entnommen, aus dem man lebte. Dann eilte man mehrere Treppenläufe hinunter, vorbei an den Kriegsräumen, zur Schlafebene darunter. Um diese Zeit traf man normalerweise niemanden mehr an. Aber wenn man nach 6 Stunden tiefen Schlafs auf einer schmalen Pritsche unter Armeedecken, begleitet vom Dröhnen der Klimaanlage, wieder aus dem Raum auftauchte, gab es da alle möglichen Leute, denen man lieber nicht begegnen wollte. Wenn man mit müden Augen im Morgenmantel die Treppe hinaufeilte, schien man immer auf die schneidigsten, stolzesten, attraktivsten Offiziere zu treffen, die aus der anderen Richtung kamen. Churchills unterirdische Kommandozentrale bot zwar einen gewissen Schutz vor feindlichen Bomben, aber es bestand stets die Gefahr eines Überraschungsangriffs. Die Räume wurden von königlichen Marinesoldaten bewacht. Bei Sitzungen des Kriegskabinetts stand ein bewaffneter Marinesoldat vor der Tür und ein weiterer im Vestibül. Doch jeder deutsche Angreifer wäre sicherlich auch auf Churchill selbst getroffen. Wie einer seiner Mitarbeiter sagte, er hätte sein Kabinett zusammengerufen und wäre mit ihm gestorben. Das Personal hier lebte in ständiger Gefahr. Doch die Menschen verrichteten ihre Aufgaben und hatten wenig Zeit, über andere Dinge als die Arbeit nachzudenken. Der Premier verlangte rückhaltlosen Einsatz und Effizienz. Seine Sekretärinnen erinnern sich, dass alles im Eilschritt ablaufen musste. Churchill war berühmt für seinen Aufkleber auf dem Stand »Action this day«, also etwa »noch heute bearbeiten«. Wenn dieser Hinweis auf einer Akte klebte, missachtete man ihn auf eigene Gefahr. Das Zusammenleben auf so engem Raum machte diese Anlage auch zu einem recht geselligen Ort. Die Tür in der Ecke führte in die Offiziersmesse, in der 2 Feldwebel der Marineinfanterie Dienst taten und einfache Snacks, Getränke und Zigaretten angeboten wurden. Churchills Privatsekretär John Colville notierte in seinem Tagebuch: Das Essen kommt aus Dosen, aber die Gesellschaft ist unterhaltsam genug, um das wettzumachen. Das Büro vor ihnen war von Churchills Hauptprivatsekretär besetzt, der als eine Art Wächter zu Churchills Höhle fungierte. Churchills Schlafzimmer und Büro liegen auf der anderen Seite. Wir besuchen beide Räume im Verlauf der Führung. Doch dieses kleine Zimmer vermittelt einen Eindruck seiner ständigen Präsenz. Sehen Sie das Schild »Quiet Please«, »Bitte Ruhe« über der Tür? Churchill hasste Lärm. Selbst die Schreibmaschinen mussten ein spezielles, möglichst geräuschloses Modell sein. Churchill hatte nur eine Handvoll persönlicher Mitarbeiter. Menschen, die mit ihm zusammenarbeiteten, lernten ihn gut kennen und standen ihm schließlich oft sehr nahe. Ein Privatsekretär, John Colville, Spitzname Jock, führte den ganzen Krieg über Tagebuch. Die Aufzeichnungen vermitteln einen lebendigen Eindruck von Churchills Dasein in den Cabinet War Rooms und wir werden auf der Führung mehrmals von Colville hören. Wir betreten nun das Herzstück von Churchills unterirdischem Hauptquartier. Bevor wir weitergehen, schauen Sie kurz zur Decke dieses schmalen Korridors hinauf. Die Stahlwanne ist die Unterseite einer 1,80 Meter dicken Platte aus Stahlbeton, die zwischen Ende 1940 und 1943 eingebaut wurde, um die Anlage vor bis zu 500 Pfund schweren Bomben zu schützen. Die Platte bedeckte letztendlich alle Kriegsräume. Einen Querschnitt der Struktur sehen Sie im späteren Verlauf der Führung. Dieser Bereich ist besonders schmal. Achten Sie beim Weitergehen also bitte auf andere Besucher. Wenn Churchill ausging, wurde er von nur 2 Kripo-Beamten geschützt. Kaum zu glauben, wenn man das mit den massiven Sicherheitsvorkehrungen vergleicht, die Regierungschefs heute umgeben. Dieser erste Raum war den Beamten vorbehalten, damit sie stets zur Stelle sein konnten. Einer von ihnen, Kriminalkommissar Thompson, war den ganzen Krieg über Churchills persönlicher Leibwächter. Und die beiden Männer verstanden sich gut. Doch da der Premier Gefahren stets völlig missachtete, war er nicht leicht zu beschützen. Einmal, 1940, hatte Churchill seiner Frau Clementine versprochen, dass er in seinem Schlafzimmer in den unterirdischen Kriegsräumen zu Bett gehen werde. Nachdem er ins Bett gestiegen war, rief er sofort den Beamten zu sich und sagte: »Nun, Thompson, nehmen Sie meine Kleidung mit. Ich habe mein Versprechen an Mrs. Churchill gehalten und bin unten zu Bett gegangen. Aber zum Schlafen gehe ich jetzt nach oben.« Dieser elegant möblierte Raum war Churchills privates Esszimmer. Hier servierte die Köchin Mrs. Landemar bei Luftangriffen, wenn nötig, das Essen unter der Erde. Etwas hinter dem Esszimmer lag ein Raum, der Mrs. Churchill vorbehalten war. Der Premier hatte seine Frau gern in der Nähe. Clementine war Churchill eine treue Verbündete und hatte sich seiner Sache voll und ganz verschrieben. Doch ihre Beziehung zu seinen engsten Freunden und Beratern war nicht immer herzlich. John Colville notierte in seinem Tagebuch: »Mrs. C. sieht es als eine ihrer Aufgaben, andere in die Schranken zu weisen und ist stolz darauf, kein Blatt vor den Mund zu nehmen.«
Wir erwarten furchtlos den drohenden Ansturm. Vielleicht kommt er noch heute. Vielleicht kommt er nächste Woche. Vielleicht kommt er niemals.
Churchill hielt während des Kriegs 4 Reden im unterirdischen Bunker. Dabei saß er relativ bequem in seinem eigenen Raum am anderen Ende dieses Korridors. Und die Ansprachen wurden von dort an diesen kleinen Raum übertragen, der die tragbare Sendeanlage der BBC beherbergte. So konnte die BBC die Reden ans eigene Funkhaus in London senden und von dort in jeden Teil der Welt.
Wir würden London lieber in Schutt und Asche sehen, als es feige und demütig versklaven zu lassen.
Dieser schmale Raum vermittelt einen guten Eindruck vom Engagement und der Hingabe all jener, die hier in den Kriegsräumen arbeiteten. Er beherbergte die Telefonvermittlung, eine Schreibkraft und ein Bett, in dem die Telefonistin in der kurzen Zeit zwischen ihren langen Schichten schlafen konnte, aber immer noch auf Abruf bereitstand. Die Gasmaske auf dem Tisch ist eine Sonderanfertigung, die die Telefonistin bei einem Gasangriff tragen sollte und dabei immer noch die Anrufe vermitteln konnte. Myra Collier arbeitete in diesen Räumen, als sie erst 18 Jahre alt war.
Als wir im Gebäude selbst standen, war es sehr unheimlich, denn ich erinnere mich, dass ein Luftwaffenoffizier sagte: »Sie wissen natürlich, junge Frau, wenn die Themse bombardiert wird und das Wasser über die Ufer tritt, ertrinken wir.« Ich antwortete: »Oh, ja, Sir. Und wenn Gas kommt, wissen wir nicht, wie Sie Ihre Gasmaske aufsetzen werden, denn man kann dann gar nichts machen.« Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, aber so hat es mir gesagt.
Dieser Raum beherbergte bis zu 11 weibliche Schreibkräfte, die rund um die Uhr im Schichtdienst arbeiteten. Wenn ihre Schicht zu Ende war, holten sie sich ihre Bettwäsche und schliefen unten im Dock. So entstand eine echte Gemeinschaft. Viele der Frauen blieben ihr Leben lang befreundet. Myra Collier erinnerte sich lebhaft an ihr Leben unter der Erde.
Unten hatten wir einen Raum, in dem wir uns, ob wir wollten oder nicht, einmal die Woche unter eine Höhensonne setzen mussten. Ja, wir bekamen Lichttherapie. Das begann mit 1 Minute, 2 Minuten. Ein dummes Mädchen setzte die Brille nicht auf und wäre fast blind geworden. Denn es war recht gefährlich. Riesige Höhensonnen. Wir brauchten das, weil wir rund 12 Stunden Tage und 12 Stunden Nächte arbeiten mussten. Als ich anfing, sahen wir öfter wochenlang kein Tageslicht.
Das Metallwerkzeug auf dem Tisch, das wie eine Zange aussieht, ist in Wirklichkeit ein Locher, den Churchill Mein Klopp taufte, wegen des Geräuschs, das er beim Lochen von Papier machte. Churchill hatte eine Abneigung gegen Büro- und Heftklammern und bestand darauf, dass alle seine Dokumente von Aktenbindern zusammengehalten wurden. Er konnte sehr ungeduldig und enorm anspruchsvoll sein, aber die Arbeit für ihn war es wert, wie Elizabeth Snell berichtete.
Enjoy is not really the word.
Vergnügen ist nicht das richtige Wort, aber man war völlig inspiriert, wenn man für ihn arbeitete. Man hatte das Gefühl, im Zentrum des Geschehens zu stehen und empfand dies als enormes Privileg. Ich persönlich hätte alles Menschenmögliche für ihn getan.
Von 1940 bis 1942 dienten dieser und der nächste Raum als Hauptquartier der Home Forces, dem Teil der britischen Armee, der für die Verteidigung des Landes im Falle einer Invasion verantwortlich war. Die Geheimhaltung war von größter Bedeutung. Also wurden Chiffriergeräte verwendet, um vertrauliche Telefongespräche zu verschlüsseln. Eines davon sehen Sie hier rechts im Raum, ein schwarzes Telefon mit grünem Hörer und einem schwarzen Kasten darunter. Im Herbst 1940 rechnete der Befehlshaber der Home Forces, General Alan Brooke, jederzeit mit einer deutschen Invasion. Während Sie sich in diesen Räumen umschauen, hören Sie Auszüge aus seinen Tagebüchern.
8. September. Alle Berichte lassen weiterhin auf die Wahrscheinlichkeit einer Invasion schließen, die zwischen dem 8. und 10. dieses Monats beginnen soll. Die Verantwortung dafür, was jeder Fehler für die Zukunft dieser Inseln bedeuten könnte, ist kolossal und verschlägt mir gelegentlich den Atem. 13. September. Alles deutet darauf hin, dass die Invasion morgen beginnt. 14. September. Ominöse Stille. Deutsche Schiffsbewegungen stark reduziert. Lufteinsätze ebenfalls. Haben Sie Ihre Vorbereitungen für die Invasion abgeschlossen? Wird sie morgen beginnen? Oder ist alles nur ein Bluff? 15. September. Noch immer keine Bewegung bei den Deutschen. Die Ungewissheit des Wartens ist äußerst ermüdend. Besonders, wenn man mit den Schwächen der eigenen Verteidigung vertraut ist. Die Verantwortung lastet auf mir wie eine Tonne Ziegelsteine. 13. Oktober. Langsam glaube ich, dass die Deutschen es möglicherweise doch nicht versuchen werden.
Alan Brooke hatte recht. Ende 1940 wussten die britischen Geheimdienste, dass Hitler keinen Einmarsch mehr in Großbritannien plante. Dieser Raum und sein Inhalt haben sich kaum verändert, seit er am 16. August 1945 verlassen wurde, am Tag nach der Bekanntgabe der japanischen Kapitulation und dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Dieser Raum vermittelt einen klaren Eindruck vom Ausmaß der Kriegsanstrengungen, die Churchill leitete. Aber er verdeutlicht auch einige der persönlichen Geschichten der Menschen, die hier in den Kriegsjahren arbeiteten. Dies war die Informationszentrale der gesamten Anlage. Und die Offiziere, die hier tätig waren, wurden liebevoll und etwas neidisch die Glamour Boys genannt. Ihre Aufgabe war es, aktuelle Berichte zur Lage an allen Fronten zusammenzustellen, die dann jeden Morgen um 9 Uhr an den König, Churchill und die Stabschefs geliefert werden mussten. Hierfür standen ihnen die damals neuesten, modernsten Technologien zur Verfügung, einschließlich der farbigen Telefone, Spitzname Revue der Schönheiten, die sie direkt mit den Karten und Informationsräumen der Streitkräfte verbanden. Eine weitere Hightech-Einrichtung war das Vakuum-Rohrpostsystem. In den Messingrohren wurden Botschaften in einer Kapsel innerhalb von Sekunden in die entferntesten Teile des Gebäudes geschickt. Außerdem waren da die Chiffriergeräte, die an mehrere Telefone angeschlossen waren, sowie, hinter der Tür, durch die sie hereingekommen sind, ein Frigidaire, nein, kein Kühlschrank, sondern eine frühe Art von Klimaanlage. Die Landkarten, die Sie überall im Raum sehen, sind exakt dieselben Karten, die bis zum letzten Tag verwendet wurden, um die Kriegsentwicklung nachzuverfolgen. Mehrere tausend winzige Reißzweckenlöcher zeigen die Bewegungen von Marinekonvois während des Kriegs auf, insbesondere in der so wichtigen Atlantikregion. Bis die Briten 1943 den Enigma-Code der deutschen U-Boote knackten, waren die Opferzahlen in dieser Region verheerend und drohten Großbritannien in die Knie zu zwingen. Myra Collier arbeitete für die Offiziere im Kartenraum.
Also, they gave me a job, a huge map in the morning.
Sie gaben mir einen Job, riesige Karte. Und morgens zeichneten sie kleine Kreuze und so weiter im Atlantik ein, wo U-Boote oder Schiffe versenkt worden waren. Und meine Aufgabe war es, ein kleines Unterseeboot zu zeichnen und eine englische Flagge draufzusetzen. Oder ein Hakenkreuz. Oder ein Schiff auf der Seite. Das war eine andere Aufgabe, an die ich mich erinnere.
Der Kartenraum war ständig besetzt, Tag und Nacht bis zum allerletzten Kriegstag. Zu den überraschendsten Dingen, die hier zurückgelassen wurden, zählte Oberstleutnant Haggertys Vorrat von 3 Stück Würfelzucker. Auf Anraten seiner Frau bewahrte er diese in einem Umschlag mit seinem Namen auf, damit niemand sich bedienen konnte. Und um noch sicherer zu gehen, versteckte er den Zucker in seiner Schreibtischschublade, wo das Imperial War Museum ihn bei einer umfassenden Inventarisierung der Räume Anfang der 1980er Jahre fand. Es muss Haggerty schwer gefallen sein, zu glauben, dass er nie wiederkehren sollte. Doch am 16. August 1945 schaltete er zum ersten Mal in 6 Jahren das Licht aus und ging. Der Raum wurde versiegelt und blieb so erhalten, wie er war. Ein Kriegsgeheimnis, das auf seine Entdeckung wartete. In diesem Raum hielt Churchill die Reden, die an den BBC-Raum am Ende des Korridors übertragen wurden. Hierher brachte er auch seine eminenten Gäste, darunter den König und die Königin, sowie den Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte General Eisenhower, bevor er ihnen stolz seinen Kartenraum vorführte. Das Bett war allen anderen Einrichtungsstücken in den Kriegsräumen bei weitem überlegen, doch es wurde selten benutzt. Churchill schlief insgesamt nur 3 Nächte hier unten, denn der Mangel an sanitären Einrichtungen verhinderte sein tägliches Ritual. 2 Bäder pro Tag, eines nach dem Aufstehen am Morgen und eines abends nach seiner Siesta am späten Nachmittag. Der Nachttopf am Fuß des Bettes fungierte als einfache Toilette. Dank seiner adligen Herkunft war er auch zu Hause daran gewöhnt, ein solches Utensil zu benutzen. John Colville berichtete,
er mochte sein Schlafzimmer in den Kriegsräumen nicht, obwohl er es zu mehreren Gelegenheiten benutzte. Aber er ruhte sich oft dort aus. Er hielt dort sein Nachmittagsschläfchen.
Churchills Nachmittagsruhe musste mit großem Respekt behandelt werden, so Myra Collier.
Sometimes during the day we used to hear what I call a...
Manchmal hörten wir tagsüber eine Art Klopfen auf dem Ventilator, große quadratische Blechdinger. Und wir mussten still sein, denn Churchill machte sein Nickerchen. Das werde ich nie vergessen. Psst. Und wenn er sein Nickerchen gehalten hatte, hörten wir wieder dieses leichte Klopfen. Tap, tap. Und wir wussten, dass er wieder wach war. Das werde ich nie vergessen, denn Lärm mochte er überhaupt nicht.
John Colville.
Ich erinnere mich lebhaft, dass ich eines Abends in sein Schlafzimmer kam. Es war kurz nach dem Tod von Neville Chamberlain. Er diktierte Mrs. Hill, einer seiner persönlichen Sekretärinnen, eine sehr bewegende Rede. Und dabei lag er flach auf dem Bett. Er sah nicht ganz angemessen aus, fand ich, denn er vergaß dabei, wer sich im Raum befand.
Und in den Räumen von Churchills War Rooms haben auch wir Gänsehaut bekommen, vor allem wenn man bedenkt, dass diese schlimmen Kriegszeiten noch nicht mal 80 Jahre zurückliegen.
Und uns das heutige Weltgeschehen in Sachen Krieg und Frieden natürlich nicht gerade hoffnungsfroh stimmt.
Trotzdem würden wir sagen, ein Ausflug in das Museum Cabinet War Rooms in der Londoner King Charles Street lohnt sich auf jeden Fall. Die Tickets ab 22 Pfund aufwärts ohne Führung sind zwar kein Schnäppchen, aber wir garantieren, dass der Besuch eine wirklich außergewöhnliche Erinnerung hinterlassen wird.
Probieren Sie es aus.
Diese Folge des Britpod wurde präsentiert von Romance TV. Ihr Sender für romantische Serien und auch Geschichten in Englands großartiger Landschaft.